Herzlich willkommen bei Die Schreibenden und mein heutiger Gast ist nicht nur ein Schreibender, sondern auch ein Sprechender. Vor allem Kinderhörspiele wie die Märchenmäuse und den kleinen Wassermann hat er gesprochen. Da könnt ihr ihn hören und das geht zum Beispiel mit der App von BookBeat. Einfach runterladen und dann bei BookBeat ganz, ganz viele Hörbücher und Hörspiele hören rund um die Uhr. Und auf meiner Internetseite anja-görz.de gibt es jetzt einen Link zu einem gratis Premium-Monat bei BookBeat oder ihr gebt direkt bei BookBeat den Code anja2019 ein und hört dann so viele Hörbücher, wie ihr wollt. Zum Beispiel die von meinem Gast heute.
Die Schreibenden von Anja Görz.
Ja, heute wird es ein bisschen schwierig für mich, was die Sprache angeht, denn ich bin heute im deutschsprachigen Ausland zu Gast sozusagen. Der Mann, mit dem ich heute spreche, hat Asterix ins Sächsische übersetzt, aber es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen über Thomas Nicolai. Hallo.
Hallo, hallo.
Ist es für dich nachvollziehbar, dass es Menschen gibt, die Sächsisch nur ganz schwer verstehen können?
Ja, natürlich, aber das ist natürlich auch so eine Art Politikum. Die Sachsen stehen ja immer gleich für DDR und können Sie mal einen Kofferraum aufmachen und solche Gespräche. Ne? Also das ist immer genau das, was kommt. Und dann, es gilt ja angeblich als die unbeliebteste oder der unbeliebteste Dialekt Deutschlands, noch unter Schwäbisch, was ich eigentlich für eine Unverschämtheit finde. Ja, aber im Kabarettbereich und im Satirebereich zum Beispiel ist es wirklich das Beliebteste überhaupt. Und die größten Sachsen-Fans sind die Schweizer. Also wenn ich auf die Bühne komme und anfange zu sächseln, dann rasten die Schweizer aus. Also
ja. Gut, bevor wir weiter über Kabarett und Sächsisch sprechen, wie immer zu Beginn dieser Sendung ein kurzer Lebenslauf. Thomas Nicolai, geboren am 8. Dezember 1963 in Leipzig, ist Comedian, Parodist, Schauspieler, Synchronsprecher. Nach der Schule hat er eine Ausbildung zum Konditor gemacht, obwohl er eigentlich Schauspieler werden wollte. Er hat gearbeitet als Transportarbeiter und als Orchesterwart, bevor er dann doch endlich an der Schauspielschule aufgenommen wurde. Heute ist Thomas Nicolai mit seinen Programmen ein gern gesehener, gefeierter und mehrfach ausgezeichneter Gast auf den Kleinkunstbühnen der Republik. Alles richtig?
Bis jetzt stimmt's, ja.
Musstest du in der DDR Konditor werden oder wolltest du?
Ja und nein. Also ich habe kein Abi gemacht, also nur 10 Klassen. Und dann war der Deal in der DDR, bevor du studieren willst, musst du erstmal in die Produktion, musst du erstmal einen ordentlichen Beruf lernen. Das habe ich gemacht und bin dann mit meiner Mutter ins BBZ in Leipzig, Berufsberatungszentrum. Und meine Mutter vertrat die Ansicht, Handwerk hat goldenen Boden.
Zu Recht.
Zu Recht. Und dann kam sie an so und ich bin wirklich handwerklich extrem unbegabt. Und dann kam sie irgendwie an, ja, wir hätten hier irgendwie Schmied und was weiß ich jetzt, haben wir hier noch einen Tischler. Und ich so, ach nee, Tischler, da schneide ich mir ja die Finger ab. Oder Fleischer, um Gottes Willen, irgendwie, ich bin ja kein Vegetarier, aber das, ne, so, ja, Bäcker, ja, Bäcker, so Konditor, ach Konditor, ja, so ein Süßhahn bin ich ja sowieso. So ist es dann entstanden. Und dann habe ich dann, und während ich diese Ausbildung zum Konditor gemacht habe, habe ich mich schon an eine Schauspielschule beworben. Zweimal in Leipzig und zweimal in Berlin. Also man hört schon, ich bin mehrmals durchgerauscht.
Warum denn eigentlich? Also ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, irgendeiner dieser Leute hat gesagt, was machen Sie beruflich? Und du hast gesagt, Konditor. Und er hat gesagt, bleiben Sie mal dabei.
Genau.
Feine Sache.
Genau, bleiben Sie bitte dabei. Das ist genau das Richtige. Also der Erste sagte einfach komplette Talentlosigkeit. Und der Zweite sagte dann so, ja, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und der Dritte, das war Otto Fritz Gaillard, ein fast 100-jähriger Gandalf sozusagen von der Ernst-Pusch-Schauspielschule, sagte, also die Rollen, die du dir rausgesucht hast, das ist Mist. Ich gebe dir 2 andere Rollen, mach das mal. Und dann kommst du in 4 Wochen wieder, machst den Eignungstest, musst den Eignungstest machen und Aufnahmeprüfung, machst den Eignungstest und dann sehen wir uns bei der Aufnahmeprüfung wieder. Du bist gut, ich sehe das. Und genauso ist es dann auch gekommen.
Und ist denn vom Konditor eigentlich noch was übrig bei dir heute? Also bist du hier sozusagen der Familientortenbäcker, wenn Geburtstag ist
oder so? Ja und nein. Also ich habe hab das natürlich gehasst und mochte das überhaupt nicht, früh aufzustehen und überhaupt. Und ach, ich weiß nicht, was das betrifft, bin ich eine Katastrophe. Und habe dann also auch dann danach viele Jahre keinen Teig mehr angefasst. Und dann habe ich die Frau kennengelernt, die auch hier in dieser Wohnung wohnt, würde Helge Schneider sagen. Also meine Frau, die hat dann irgendwann mich geärgert, weil ich, wenn ich mal gekocht habe, dann bestand das irgendwie aus Büchsen und Dosen und so ein Kram. Und dann hat sie mich ausgelacht, dann habe ich mir ein Kochbuch gekauft und habe mir dann eben auch mein Backbuch gekauft. Und seit der Zeit backe ich in schöner Regelmäßigkeit American Cheesecake ist natürlich meine Königsdisziplin. Ui. Aber das ist natürlich auch ein Kuchen, da kann man natürlich auch nichts falsch machen. Das schmeckt auch jedem.
Wir kommen nochmal zurück zum Elternhaus. Du hast gerade schon deine Mutter erwähnt, Handwerk hat goldenen Boden. Dein Vater war Musiker, hat Tanzmusik gemacht beim Sender Leipzig. Also kann ich mir vorstellen, Musik hat bei euch zu Hause auch eine große Rolle gespielt.
Genau, mein Vater hat das ganz witzig. Mein Vater hat als Jazzmusiker gearbeitet und war dann in den 60er Jahren das war normal, glaube ich, in den 60er, in der Nachtbar hat er gespielt mit seiner Liveband und ist dann Anfang der 70er Jahre zum damaligen Sender Leipzig, heute RBB, und war dann Musikproduzent. Und wir haben also sehr viel Jazz zu Hause gehört. Meine Mutter hat mich mit Bach und mit Klassik und mit Tschaikowski traktiert und Chopin und Debussy. Und ich bin dann sozusagen so ein Jazz-Klassik-Wesen geworden. Und liebe Musik sehr und höre alles quer durch den Gemüsegarten, alles was es gibt, durch alle Jahrzehnte und durch alle Jahrhunderte. Alles was Musik ist, ist schön und alles ist gut und man kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt die beste Musik aller Zeiten. So, man findet immer wieder tolle Musik, ob das nur aus den 20ern ist oder man findet irgendwelche finnischen Bands, die 2015 eine fantastische Platte gemacht haben oder tolle Klassik bei Spotify oder was weiß ich, dass man dann irgendwie sagt, ach guck mal, was ist denn das für eine tolle Interpretation, irgendwie eine Originalaufnahme von Rachmaninow oder so. Also Musik ist etwas sehr, sehr Sinnliches und etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und mein Sohnemann ist jetzt 14 und der macht das genauso wie ich, darüber bin ich sehr froh. Der hört eben auch alles von Eminem über Led Zeppelin bis Cat Stevens und wie heißt die, Nicki Minaj oder wie sie alle heißen. Der hört alles und das ist auch gut so.
Und ist es dann so, dass du nie das Verlangen gehabt hast, musikalisch selber was zu machen? Weil du, also bei deinem Bühnenprogramm kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass du dann mit als Vielinstrumentalist zum Beispiel auftrittst.
Genau, also zum einen Teil bin ich ein fauler Sack. Ja? Man muss ja als Musiker doch freiwillig und auch mit einem inneren Bedürfnis heraus jeden Tag üben, am besten irgendwie eine Stunde oder vielleicht sogar noch länger. Und dieses Bedürfnis hatte ich nie. Ich habe mir dann so eine Eieruhr gestellt neben das Klavier, ich hatte Klavierunterricht und habe dann wirklich die Sekunden gezählt. Ich glaube, das hing auch ein bisschen daran, dass Klassik zwar was Schönes ist, aber es ist ja doch etwas Feststehendes. Das heißt, wenn ich jetzt einen Klavierlehrer gehabt hätte, der zu mir gesagt hat, pass auf, ich zeig dir jetzt mal so die Basics und das hat Beethoven gemacht und das hat Mozart gemacht und so, aber dann gucken wir mal, wie das die Beatles gemacht haben und Beach Boys und Stones und so. Also ich bin einfach ein sehr kreativer Mensch oder zumindest bilde ich es mir ein, dass ich es bin und ich glaube, ab einem bestimmten Punkt hat mich das gelangweilt, weil ich eigentlich gerne selber Musik gemacht hätte. Ich hätte gerne in der Band mitgespielt, ich hätte selber komponiert und so, aber ich hatte eben keine Tools, ich hatte kein Handwerk und nichts und es gab eigentlich auch niemanden, der zu mir gesagt hat, jetzt mach mal. Und deswegen hat sich dann diese Musik für mich, war dann die Faulheit größer. Aber ich habe ja dann meine Musikalität dann doch zu bare Münze gemacht.
Du hast ja schon als 17-Jähriger gesagt, ich will jetzt auf jeden Fall Schauspieler werden. Und natürlich kann ich mir vorstellen, wenn der Vater mit Musik zu tun hat, dass er so künstlerische Ambitionen auch nachvollziehen kann. Deine Mutter war Krankenschwester.
Ja.
Wie fand die das, dass du gesagt hast, ich werde jetzt Schauspieler?
Das kann ich ganz schwer sagen. Also die fanden das natürlich gut, weil meine ganze Familie, mütterlicherseits, das sind alles Verrückte, das sind alles Schauspieler und Musiker. Meine Cousine ist in Magdeburg, hat eine freie Theatergruppe. Mein Cousin, also ihr Bruder, ist in einem großen Orchester hier in Berlin.
Irgendwas im Essen in dieser Familie.
Genau. Und waren eben alles festangestellte Musiker. Gut, meine Cousine jetzt nicht mehr, aber damals war sie in Magdeburg festangestellt und mein Cousin und so. Dann irgendwie, das sind alles Schriftsteller und Musiker und alles irgendwelche Leute, die mit Kunst irgendwie zu tun haben. Also so schlimm war das jetzt nicht. Bei meinem Vater wiederum, das sind alles so mit Fahrgeschäften, also so vom Rummel und so, solche Leute waren das. Und mein Vater selber hat als ganz kleiner Junge mit seinem Vater eine Handstandakrobatik gemacht. Und das nannte sich die anderthalb Nikolai. Da war der 4 oder 5 oder so. Also das kam jetzt nicht von ungefähr, die anderthalb Nikolai. Schön. Das kam jetzt nicht von ungefähr, dass ich plötzlich dann sowas gemacht hätte. Mhm. Mein Vater und meine Mutter hätten es lieber gehabt, dass ich Musiker werde, wegen meiner Begabung mit Schauspielerei und so. Aber ich wollte schon immer gerne auf der Bühne stehen. Also ich war schon immer eine Rampensau und Reinhard Fendrich, glaube ich, hat mal gesagt, so, ja, das gefällt mir, da gehe ich hin, das Licht, das steht mir.
Du hast dann deine Ausbildung an einem Schauspiel gemacht von 1987 bis 91.
Ja.
Und wir wissen jetzt im Jahr 2019, 30 Jahre Mauerfall, also das war genau in dieser Zeit, ja, in Berlin.
Super, ja.
Hat sich das ausgewirkt auf die Ausbildung? Also wie nah war euch das alles, was da gerade passiert?
Also erstmal war das natürlich eine unglaublich spannende Zeit. Und ich war zu Beginn des dritten Studienjahres und da fiel die Mauer. Und das war so eine Zeit, ich habe dann parallel am Berliner Ensemble dieses Heiner-Müller-Stück Germania Tod in Berlin gespielt. Und dann kam dann so ständig, während wir spielten, kamen irgendwie neue Meldungen rein. Und dann, dass die Leute irgendwie über die ungarische Grenze abgehauen sind. Und natürlich dann in die Prager Botschaft, wir sind heute zu ihnen gekommen, um ihn mitzunehmen. Also es ging die ganze Zeit, ne? Also jeden Tag passierte irgendwas. Und letztendlich, als dann die Mauer fiel, waren wir, das war im September 1990, wir waren das erste Studienjahr, die beim sogenannten I-Vorspiel, also Intendantenvorspiel, das heißt, wir haben so unsere Greatest Hits aus den Studienjahren vorgespielt, waren wir die ersten, die sozusagen vor Westintendanten vorgespielt haben. Das heißt, auf einmal war die Schauspielschule voll mit lauter Intendanten, Regisseuren, Produzenten, so eigentlich aus ganz Europa. Die setzten sich hin, weil natürlich der Donnerhall der Ernst-Busch-Schauspielschule bis zu den Eskimos gereicht hat. Und das war sehr interessant und ich hatte sehr, sehr viele Angebote und war dann am Krippstheater, worüber ich sehr, sehr froh war.
Ich frage das deshalb auch, wie prägend das war, weil du ja dann, als du dein erstes Programm geschrieben hast, da sind wir jetzt bei den Schreibenden,
ja.
Da hast du eine Kunstfigur erschaffen, Patrick Schleifer,
ja.
In Sachse.
Ja.
Der hatte einen sehr gewöhnungsbedürftigen Strickpullover an, so drücke ich mich jetzt mal auf. Also die Leute, die uns zuhören, können ja mal googeln,
Patrick Schleifer,
wie der Skolditz. So aussah. Du hast mal selber über den gesagt, der hatte Sex-Appeal. aber warum hast du dieses Programm geschrieben?
Patrick Schleifer ist durch Zufall entstanden. Also sagen wir so, meine damalige Freundin aus Ostwestfalen-Lippe, die aus Höxter, die hat mir diesen Pullover 1991 geschenkt.
Unvergessene Freundin.
Und genau. Also Kabarettgeschichte hat sie damit geschrieben, ohne dass ich es wusste. Und sie hat ihn mir geschenkt mit den begleitenden Worten, das sind doch lebensbejahende Farben, zieh den mal an. Und wenn ihr das jetzt hört, geht mal bitte rein und gebt mal bei Google ein Patrick Schleifer Pullover. Ja? Und dann seht ihr den Pullover und dann könnt ihr mich verstehen. Jedenfalls lebensbejahende Farben. So, und ich bin ja so ein Typ, modisch kann man mir alles einreden, ich ziehe alles an. So, wenn du jetzt zu mir sagst, zieh mal an, das steht dir, dann ziehe ich das an. Ich habe diesen Pullover also privat getragen.
Wir müssen mal ganz kurz erklären für die uns jetzt nicht sehen. Schwarzes Hemd, schwarz gerahmte Brille, also sehr modern. Du könntest auch jemand aus der Werbung sein.
Ich habe mich verbessert.
Nur um mal klarzustellen, wie du heute so rumlaufst.
Heute ja. Nee, jedenfalls, und dann Patrick Schleifer, und also wirklich ein quietschbunter Pullover. Schlimm. Und die Leute blieben auf der Straße stehen. Ich traf meinen alten Freund Ades Zabel, ein Trash-Travestie-Künstler, sehr lustiger, toller Komiker. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und er guckte, Thomas, wie siehst denn du aus? Ich sag, willst du den Pullover haben? Nein, geh weg. So. Und dann dachte ich mir, okay, der hat also komisches Potenzial. Und jetzt muss ich mal angeben. Dann habe ich mit Freunden zusammen so ein Sketch gespielt und dann so eine Art Deppen-WG. Und da habe ich gesagt, ach Mensch, dann hole ich mal diesen Pullover mal raus. Und der kam sofort an. Und ich nehme diesen Pullover mit, abends in die Bar Jeder Vernunft. Und da war eine Mitternachtsshow, 1991 oder was. Die Mitternachtsshow leitete Michael Mittermeier. So. Und ich bin dann irgendwie dazu, Michael hat irgendwie, hat moderiert. Und ich kam dazu, habe mich neben ihn gestellt und der Dialekt kam dann auf einmal. Und alle schmissen sich weg und Micha musste sich zusammenreißen und so. Und Micha, das ist gut, da musst du dranbleiben. Und dann kam der selige Otto Sander zu mir und sagte, also Thomas, also du bist ja wirklich lustig, aber dieser Pullover, der ist Gold wert, da musst du dranbleiben. Und dann dachte ich mir, gut, also Otto Sander, so. Und dann bin ich da dran geblieben und das Lustige ist, dass ich damals schon dieses Programm hatte, der blonde Emil, also mein allererstes Programm. Nee, es war gar nicht 91, dumm, es war 95 oder 96, war alles viel später gewesen. Und dann habe ich einfach aus Spaß, da habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich mein ganzes Programm von Patrick Schleifer. Und auf einmal gingen alle Türen auf, wegen dieser Kunstfigur, wegen dieses Freaks da. Und das war die Geschichte von Patrick Schleifer. Vielleicht habt ihr mittlerweile mal gegoogelt und jetzt wisst ihr, wie dieser Pullover aussieht.
Alle stricken ihn nach jetzt.
Genau.
wenn so eine Figur, aber wenn du so ein Programm dann schreibst und schreibst dir die Sachen auf, schreibst du die dann so auf, wie du jetzt das Asterix übersetzt hast, also in Sächsisch oder Hochdeutsch?
Ne, also bei Patrick Schleifer schreibe ich tatsächlich Hochdeutsch. Mhm. Das Sächsisch kommt dann von alleine. Und es ist dann auch wirklich, ich will nicht sagen viel improvisiert, aber am Anfang ist viel improvisiert. Patrick Schleifer ist ja tatsächlich jemand, der auch nach Worten sucht und rudert und überlegt. Und es kommen ja dann auch die Formulierungen, es kommt auf die Formulierung drauf an. Er hat ja teilweise auch so eine DDR-Sprache drauf. Also das ist, ich will nicht sagen, improvisiertes Quatsch, aber dann schreibe ich schon Hochdeutsch.
Aber beschäftigst du dich schon sehr mit Sprache, wenn du sagst DDR-Sprech. Ja. Das heißt, es gibt für dich da auch einen Unterschied,
ja,
die
ja.
Westdeutsche und Ostdeutsche Sprache.
Ja, ja, genau. Also wenn dann, weiß mal jetzt ein Beispiel zu finden, also ja, hier bei uns in unserem Country-Verein, da machen wir eine Festivität oder so. Also er hat so ein komisch gestelzte, so Beamtendeutsch, so merkwürdig und spricht so ein bisschen komisch. Und kann man jetzt gar nicht so richtig erklären. Also Patrick Schleifer habe ich gar nicht in dem Fall so wirklich geschrieben, sondern ich hatte da einfach so ein paar Gedanken und habe dann losgeplappert. Und lustigerweise fanden die Leute das dann auch komisch.
Also. Namenfindung ist auch immer ein Thema mit Schreibenden. Ja. Es gab den blonden Emil, hast du schon gesagt, ja. Patrick Schleifer. Dann gab es ja später Dieter Buletti aus Kreuzberg, ja. Gab es auch noch. Diese Namen, kommen dir die einfach?
Bei Patrick Schleifer zum Beispiel ist es auch eine schöne Geschichte. Und zwar ein Freund, befreundeter Komiker-Kollege Martin Quielitz, liebe Grüße, wenn du das jetzt hörst, der erzählte von einer Geschichte von einem Jungen. Er war in Schkeuditz und dann stand ein kleiner vierjähriger Junge hinter einem Maschendrahtzaun und dann sagte Martin, und Martin wartete auf irgendjemand und der Junge kam so, wer bist du? Wer bist denn du? Ja, ich bin der Martin. Und wer bist du? Und dann sagte der Junge, ich bin der Patrick Fleischer aus Schkeuditz. Und dann habe ich aus Patrick Fleischer, den es tatsächlich gibt, Patrick Schleifer gemacht. So ist der Name entstanden. Und mit Buletti, ich weiß auch nicht, so irgendwie hat sich einfach so ergeben, weil Bulette ist eigentlich so ein typisches Berliner Wort. Und es ist eben so ein hemdsärmeliger Froh, es ist eben am liebsten Buletten, weißt du? So ist es entstanden, Buletti. Einfach so als so einen griffigen Berliner Namen. Und Namen, finde ich, sind sehr, sehr wichtig. Ich habe einen Co-Autor, Tobias Saalfeld, und der achtet sehr auf Namen. Es ist zum Beispiel, es gibt manchmal so Kollegen oder generell Künstler oder Leute, die mit Namen arbeiten, die dann völlig vergessen, dass bestimmte Namen nur für bestimmte Generationen gelten. Du kannst also nicht irgendwie deinen besten, klar kannst du deinen besten Freund Karl nennen oder Wilhelm. Klar, es gibt auch 50-jährige
ist
Wilhelms.
Ist jetzt in Berlin-Zehlendorf zum Beispiel
kommt
wieder
jetzt
total
wieder.
Trendy.
Kommt jetzt wieder. Aber im Großen und Ganzen, also meine Generation, zumindest die aus der DDR, das waren die Andreas, Thomas, Michael.
Ne? Das war im Besten genauso. Stefan.
Genau.
Anja, und ich finde das
sehr, und da, genau, und das ist dann eben sehr interessant und auch wichtig, dass man darauf eben auch achtet. Also Namen finde ich sehr wichtig, weil sonst haut das nicht hin, wenn man dann irgendwie aus seinem besten Freund einen Kurt macht. Wo ich sage, Kurt, kennst du irgendwie einen Kurt? Das stimmt doch nicht, weißt du? Und wenn der dann einfach Michael heißt oder Andreas oder Sebastian, muss ich sagen, ja, das stimmt, ich kannte auch Sebastians in meinem Alter, so aus meiner Generation. Ne? Genauso wie dann eben jetzt die neuen Kinder, obwohl die heißen dann irgendwie Lara und Paul und Emma, das sind gerade so die Namen von den Kindern. Das ist wichtig und ich habe jetzt auch wieder mal ein bisschen recherchiert, so mit Vornamen, damit man sich da nicht vertut, damit das auch eine gewisse Authentizität kriegt und Namen sind wichtig.
Klar. Und woraus schöpfst du? Aus Busfahrten, aus Tageszeitungen, aus Dingen, die du im Fernsehen, im Film siehst, die du selber liest?
Genau in der Reihenfolge. Aus allem. Und ich habe jetzt mich gerade vor ein paar Tagen wieder mit meinem Co-Autor getroffen und da ist uns aufgefallen, dass mir momentan diese PC, diese Political Correctness total auf den Zopf geht.
Das mit der Authentizität konntest du aussprechen, das jetzt nicht.
Dass es mir total auf den Zopf geht. Und dass ich gerade da sind wir beide gerade dabei, irgendwie so eine Nummer darüber zu schreiben. Und es kommt natürlich nicht darauf an, dass man darüber etwas sagt, sondern wie macht man es? Und das ist ja immer genau das Ding. Und da beißen wir uns gerade die Zähne dran aus, aber das sind so die Sachen. Also klar, ich als Komiker, ich sehe Fern, ich sehe Werbung, ich sehe Serien, ich laufe auf der Straße, sehe merkwürdige Leute, ich sehe natürlich AfD und Pegida-Heinis, ich sehe so, oder ich spüre in diesem in diesem Deutschland eine, so ein Grundbrummen an Unzufriedenheit, aber so eine Unzufriedenheit, die ich gar nicht verstehe, also die ich nicht nachvollziehen kann. Also sagen wir so, solange ich lebe, waren die Leute unzufrieden. Immer und überall so. Aber jetzt habe ich den Eindruck, es wird immer schlimmer. Und die Gründe dafür kann ich teilweise nachvollziehen, aber kann sie auch zu 90% eigentlich nicht nachvollziehen. Also diese grundsätzliche Ablehnung oder diese Unzufriedenheit. Und das sind auch Sachen, die mich beschäftigen, über die ich nachdenke, wo ich sage, verstehe ich, wo kommt das jetzt her? Und wenn man das komisch verarbeiten kann, ist das natürlich die Königsdisziplin.
Klar. Das kann man. Also kann man das so hinkriegen, dass die Leute, die unzufrieden dann zu dir kommen, zufrieden wieder nach Hause gehen?
Ja, na klar. Ich meine, das ist ja einfach, man kann ja den Leuten einen Spiegel vorhalten und einfach, natürlich ist das auch manchmal so ein gemeinsames Lachen, dass man einfach auch mal darüber lacht und einfach auch mal sagt, guck mal, jetzt seid ihr mal nicht so verkniffen oder so. Und Buletti zum Beispiel, also Kunstfiguren sind pures Gold, weil Kunstfiguren alles sagen dürfen. Kunstfiguren können alles behaupten. Und ich hatte zum Beispiel Situation bei Patrick Schleifer. Da hat Patrick Schleifer plötzlich angefangen zu sabbeln und ist wirklich so aus meinem Körper raus, sage ich jetzt mal, oder aus meinem Kopf raus, wo ich dann plötzlich gemacht habe, stopp, halt den Mund. So, ne? Also da fängt man dann plötzlich an so zu improvisieren und so, was auch gefährlich sein kann. Aber
das ist, ja. Du hast ja diese Figuren, also ich glaube, den blauen Emil hast du 12 Jahre gemacht.
Ja.
Also wenn man dann so lange so eine Figur mitdenkt und sich für die Programme ausdenkt und als diejenigen auf der Bühne steht, ist das so, dass man das zum Teil dann gar nicht mehr trennen kann, dass du auch mal dich im Bus dabei erwischt? Was würde der Emil jetzt sagen?
Nee, das nicht. Aber ich bin immer on, mehr oder weniger, dass ich natürlich immer, ich will nicht sagen, dass ich immer nach Stoffen suche, das ist Quatsch, aber ich bin vielleicht ein bisschen sensibler für komische oder bizarre oder merkwürdige Sachen. Ganz allein durch die Straßen zu laufen, beziehungsweise mit der U-Bahn zu fahren und die Leute zu beobachten. Das ist einfach lustig, mit der U-Bahn in Berlin zu fahren. Was war vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren? Dann haben die Leute eben irgendwie gelesen oder haben irgendwie Zeitung gelesen, also ein Buch gelesen oder haben irgendwie an die Decke gestarrt. Und heute starren wirklich 99,999% alle auf ihr Handy. Was ja auch okay ist, das ist eben so. Ne, hat natürlich auch was damit zu tun, dass man sich abschottet und so. Aber es ist eben interessant, und die Leute zu beobachten, wenn dann irgendwie Eltern reinkommen. Es gibt Assi-Eltern, dann gibt es dann so die wohlbehüteten, super tollen Eltern oder die so. Also es ist einfach, die Welt ist voller Geschichten, wenn man so will, und voller Typen. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass ich Leute auf der Straße sehe, wo ich sage, wenn ich das auf der Bühne so spielen würde, das würde mir kein Mensch glauben. Das ist ja immer genau das Ding, dass du als Schauspieler, dass dir ständig gesagt wird, denunziere die Figur nicht, sowohl von der Kleidung, vom Aussehen und auch vom Habitus nicht. Aber es gibt solche Freaks, ne? Also allein so eine Sendung wie Frauentausch, wo der so, jetzt rede ich! Dieser Psycho-Heiko oder wie er hieß. Ne? Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und es gibt die schrägsten Vögel. Und man muss eigentlich nur die Augen aufmachen. Und ich will nicht sagen, die Geschichten liegen auf der Straße, ist ein bisschen übertrieben. Aber so gesehen laufe ich tatsächlich durch die Straßen und durch die Welt und sehe immer wieder lustige Sachen. Das sind natürlich immer kleine Puzzleteile nur.
Nun schreibst du nicht nur Programme, sondern auch Bücher. Da sind wir wieder beim Thema Heimat und beim Sächsischen. Du hast in deinem Sächsisch-Buch für Anfänger mal erklärt, wie es geht. Also Unterkiefer locker hängen lassen, harte Konsonanten vermeiden. Da versuche ich jetzt mal genauso den Titel deiner Asterix-Übersetzung, die jetzt gerade erschienen ist, vorzulesen, der Gladiator. Es klatscht gleich. Es klatscht gleich. Also, ja.
Also richtig ausgesprochen, es klatscht gleich.
Und in der Beschreibung zu Obelix heißt da zum Beispiel, er ist der beste Gumbel von Asterix.
Ja.
Hingelstein-Lieferant und schnorpselt am liebsten an der Wildschweingeile.
Wildschweingeilerin.
Wie schwierig ist für dich so eine Übersetzung?
Ach naja, man muss ja zwei Sachen beachten. Zum einen natürlich, dass man beim Inhalt bleibt, und wie übersetzt man dann so ins Sächsische? Und dann hat man immer so, sag ich mal, so 10%, mal mehr und mal weniger, hat man ein bisschen Freiheit, wo man sagt, okay, hier kann ich ein bisschen noch, hier kann ich das weglassen, weil was ist wichtig für die Information, dass man einfach sagt, okay, wichtig ist, also Obelix ist der beste Freund von Asterix, der ist Hinkelstein-Lieferant und der isst gern. Ansonsten kann ich eigentlich erzählen, was ich will.
Aber du musst ja auch dann in den Blasen sozusagen in der Textlänge bleiben und kannst nicht dann sagen, die Sachsen brauchen aber mal 3 Worte mehr, um das zu erklären.
Also ich habe tatsächlich die Wörter gezählt und habe dann wirklich manchmal sogar die Buchstaben gezählt, der Letterer wiederum, in dem Fall war es ein Sachse aus Weimar, der dann aber sagt, das ist überhaupt kein Problem, ich krieg das schon irgendwie hin. Ne, man kann da vergrößern und verkleinern und so, aber trotzdem hatte ich natürlich schon den Ehrgeiz, habe gesagt, ich kann jetzt hier nicht einen Roman da reinschreiben, weil mir gerade so ein super Gag einfällt. Das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, dass man verknappen muss und dann einfach sagt, okay, jetzt schnell auf den Punkt oder ist das zielführend, muss das jetzt unbedingt sein? Und das Comic ist eine schnelle Angelegenheit, die Geschichte muss erzählt werden. Ich muss allerdings sagen, dass das ist ja jetzt, um mal ein bisschen anzugeben, das ist ja mein zweiter Comic, den ich ins Sächsische übersetzt habe. Ich durfte schon
die Simpsons
ins Sächsische übersetzen. Und bei den Simpsons, die ich sehr, sehr liebe und toll finde, da ist der Weg aber der umgekehrte gewesen. Das heißt, zuerst gab es die Zeichentrickserie im Fernsehen und danach gab es die Comics. Und das merkt man eben leider an den Comics. Beziehungsweise das ist der Unterschied zu Asterix. Erst gab es die Asterix, dann die Filme. Und du hast bei Asterix mehrere Ebenen. Du kannst also mit mehreren, du kannst mit Zeitebenen spielen, du kannst mit Gags spielen, du kannst Zitate bringen aus den Jahrhunderten oder irgendwelche anderen Späße machen. Du kannst einfach so, kannst dir schöne, schräge Sachen ausdenken. Du kommst irgendwie bei den Simpsons, bei Homer und Flanders, kommst du irgendwann mal ans Ende. Und da musst du dich dann an die Geschichte halten. Und natürlich auch das, was die Leute da sagen, kannst du nicht einfach rumimprovisieren und irgendwelchen Blödsinn dir ausdenken.
Nun sehe ich schon die Schüler in den Schulen in ganz Deutschland sitzen und sich gegenseitig diese Sachen vorlesen, weil es sieht ja immer ganz schlimm aus, wenn man auf die Buchstaben guckt, dann denkt man, das verstehe ich nie, was da steht. Wenn man es sich dann vorliest, dann kann man den Sinn ziemlich schnell erfassen. Es gibt, wie du schon gesagt hast, dann auch andere Dinge, die ins Sächsische übersetzt werden. Wir kennen diese lustigen Videos, die dann mal in den sozialen Netzwerken rumgeht mit Star Wars und solchen Geschichten. Ja. Wo bist du da, wenn du diese Sachen siehst und hörst? Findest du es dann gut, dass die Leute über deinen Dialekt lachen oder tut es auch manchmal ein bisschen weh?
Nein, es tut nicht weh. Nein, überhaupt nicht. Ich sagte mal, was weh tut. Es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn sowas wie in Chemnitz passiert oder wenn sowas so, sie haben mich ins Gesicht gefilmt. So, das ist peinlich. Der sächsische Dialekt ist, es ist eben Dialekt. Ja, Schwäbisch ist auch nicht viel besser. So, ne?
Aber es lachen immer alle so über Sächsische.
Ja, aber es ist nicht wirklich ein Lachen darüber. Also das Lachen ist nicht über den Dialekt.
Es ist kein gemeines Lachen.
Es ist kein gemeines Lachen. Es ist auch nicht über den Dialekt. Obwohl es natürlich immer noch Leute gibt, die behaupten, Erich Honecker wäre auch Sachse gewesen. Aber wir wissen natürlich, er kam aus dem Saarland. Ne? Genau wie Oskar Lafontaine, der alte Wagenknecht. Aber das ist... nein, also die Leute... lachen über den Dialekt und sie ärgern sich eher dann über irgendwelche politischen Eskapaden, die wirklich peinlich sind und schlimm sind und die ich auch nicht nachvollziehen kann. Und wenn man dann behauptet, wir fühlen uns abgehängt, ich verstehe es nicht, aber egal. Aber das ärgert mich nicht, weil die Sachsen, finde ich, einen sehr schönen Humor haben. Die Sachsen haben tatsächlich, also der sächsische Humor hat sehr viel Ironie und es gab ja diese wunderbare Satirikerin Lene Vogt, die hat ja sächsische die war ja unsere Nationaldichterin, eine Kabarettautorin und Satirikerin und die hat ja sächsische Klassiker geschrieben. Das heißt, also die hat Originalgedichte von Goethe und Schiller genommen und hat die ins Sächsische übersetzt. Ne? Also irgendwie, ich weiß nicht mehr, ist es so cool? Also die zum Beispiel jetzt die Lorelei von Heine. Ne? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ein Märchen aus uralten Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. Bei Lene Vogt geht das dann so, ich weiß nicht mehr, ist es so komisch und irgendwas macht mich verstimmt, es ist menschlich, das ist anatomisch, wie das bei Menschen oft gibt.
Ich bitte ja immer alle aus ihren Büchern ein bisschen was vorzulesen. Das ist jetzt beim Comic natürlich wahnsinnig schwierig, aber vielleicht kannst du einfach, damit man nochmal so einen Eindruck hat, ich habe mal so aus dem Inhaltsverzeichnis mal so ein paar Sachen, vielleicht kannst du uns einfach mal so ein paar Vokabeln erklären, statt vorzulesen, damit man mal so eine Vorstellung hat, wie das Ganze dann klingt.
Art Glossar, also vorne und hinten, und das sind eben sehr viele sächsische Wörter erklärt, ne, und dann habe ich eben reingeschrieben, für sächsische Wörter gibt es keine festgeschriebene Rechtschreibung, harte Konsonanten wie P, K und T kommen praktisch nicht vor, alles wird weich und geschmeidig ausgesprochen, deshalb lesen Sie laut, lassen Sie dabei Ihren Unterkiefer locker und die Worte ganz einfach nausgullern, dann liest sich dieses Buch fast von allein, alles klar, na dann machen wir mal los. Also zum Beispiel ja das Wort, ich gucke mal gerade, Fressbrett, der Mund, der anscheinend nur zur Nahrungsaufnahme dient. Oder der Gäselatschen, übel riechende, ungewaschene Schuhe. Oder Gickern, ja, Kichern, Lachen, das kennt man vielleicht. Oder du alter Knusperkopf, ein Mensch, der einem nicht ganz geheuer oder einfach nur blöde ist. Gottrich ist ein schönes Wort. Ich fühle mich heute so gottrich. Also Unwohlsein. Du alter Gräpel. Unbeliebter Zeitgenosse. Was gibt's denn da? Du alter Grindnischel. Abwertende Bezeichnung für einen Mitmenschen, dessen Kopf voller Schorf zu sein scheint. Und
ist es denn so, dass das Sächsisch überall sächsisch ist? Also beim Plattdeutschen zum Beispiel weiß ich, dass es einen Unterschied gibt natürlich, ob man nach Rostock fährt,
ja,
oder nach,
stimmt,
Hamburg,
das,
oder gibt's
im Sächsischen auch. Ja, das gibt's auch. Also ist das Sächsisch, also ich spreche das Leipziger Sächsisch. Das Leipziger Sächsisch, das ist eben das. Dann gibt's wieder das Dresdner Sächsisch, das hat eine andere Melodie. Das ist der Schubert Olaf, der kommt aus Dresden. Und dann gibt's das Chemnitzer, also Karl-Marx-Stadt, die Stadt mit den drei O's, das Chemnitzer Sächsisch, das kann ich nicht sprechen, und das ist wiederum anders, ne? Das wird dann immer südlicher.
Aber es wird jetzt nicht so kommen, das Buch ist ja noch ganz frisch, deshalb sind die Leserbriefe noch aus, aber wenn die ersten dann kommen, wird dir nicht einer sagen, irgendwie, das ist aber falsch übersetzt.
Das gibt's immer. Es gibt immer Klugscheißer und Pinunzenzähler und so, klar.
Und wenn man dann sowas übersetzt, wie auch bei den Simpsons oder das jetzt, oder so Klassiker, die du genannt hast, vielleicht kommt ja als nächstes dann irgendein Krimi, den du nochmal
in Sächsische. Herr der Ringe.
Ja, Herr der Ringe in Sächsische zum Beispiel. Muss man da erst eine Stimmung kriegen, in der man dann sein muss, um das alles, oder machst du Wort für Wort? Oder?
Ja, ne, ich setze mich dann hin und ich sächsle die ganze Zeit. Wenn ich dann irgendwie,
also du liest
den Original,
dir selber vor.
Ja, ja, genau, wenn dann irgendwie Obelix sagt, wo bleibt denn, verdammt nochmal, wo bleibt denn Trubadix? Muss ich dann sagen, wer ist Knäppchen, wo ist denn der kleine Trubadix auf einmal? Oder irgendwie, also irgendwie, dass man es so in die Schnauze kriegt.
Und wenn du selber liest, wir sitzen hier vor einer großen Bücherwand, mein Blick fällt auf CDs und Schallplatten und Videos, also es ist multikulturell hier bei dir zu Hause. Wenn du selber liest, ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht erfassen, ob es da Tendenzen gibt, eher Krimi, eher Roman, eher Sachbuch.
Also ich hatte mal eine Phase, da habe ich fast nur Krimis gelesen und jetzt wechselt das so, dass ich mal ein bisschen Krimi und dann wieder mal andere Sachen und so. Ja, also in letzter Zeit lese ich dann doch mehr, ja, es kommt immer drauf, wenn ich dann mal irgendwie in Paul Auster, ich hatte diesen irgendwie Paul Auster gelesen, diesen 4321, und der fing dann so am Ende, dachte ich mir so, oh, ist aber ein
sehr dickes
Buch. Sehr dickes Buch. Und auch sehr schwer und sehr amerikanisch und sehr schräg und sehr merkwürdig teilweise. Also nicht schlecht, aber so, dachte ich mir, so, jetzt brauche ich auch mal einen Krimi. Gucken wir doch mal. Und dann hatte ich wohl irgendwo noch ein Jo Nesbø zu legen. Jo Nesbø liebe ich, vor allem seine Kinderbücher. Und die Krimis finde ich auch super. Sie sind mir manchmal ein bisschen zu blutig und ein bisschen zu brutal, wo ich dann sage, oh, also ich kann einen lesen und dann brauche ich eine gewisse Zeit. Ne?
Dann bin ich jetzt gespannt, weil wir kommen jetzt zur Rubrik Deine besten drei, ob da Dr. Proctors Pupspulver dabei ist.
Ne, das ist schwer zu sagen. Also ich habe darüber, ich hatte meine drei Lieblingsbücher sofort. Und dann habe ich aber mit meiner Frau nochmal drüber nachgedacht und habe festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Bücher, die ich liebe. Und also wirklich so viele Bücher. Aber diese drei Bücher, die ich jetzt gleich nennen werde, stehen eigentlich fast schon, ja, sind eigentlich biografisch. Also für Stationen meines Lebens, sage ich mal so. Also auf Platz 1 oder auf Platz 3 oder wie auch immer, ja, wie auch immer, ist bei mir Josef Roth mit Hiob. Das ist eigentlich aus der Phase meines Lebens, als meine Mutter mir angefangen hat, Bücher zu geben. Da war ich so 16 oder 17. Da habe ich so Stefan Zweig gelesen und Thomas Mann und die ganzen großen Deutschen und so. Und eben auch Josef Roth. Ich habe von Josef Roth wirklich alles verschlungen. Und dieses Buch hat mich wirklich, Hermann Hesse natürlich, klar, Narziss und Goldmund muss man gelesen haben, so. Und Hiob hat mich wirklich total umgehauen, weil es so groß ist und weil es auch natürlich sehr kitschig ist und sehr religiös und also eine tolle Geschichte. Und ich habe das Buch wirklich tatsächlich 3 oder 4 Mal gelesen. So, dann auf Platz 2 Wassermusik von T.C. Boyle, was übrigens Stefan Kaminski vor kurzem nochmal eingelesen hat als Hörbuch. Auch ein Buch, was ich mehrmals gelesen habe. Und das hat mir mein Bühnenpartner Robert Neumann 1994 geschenkt. Ich kannte T.C. Boyle bis dahin nicht und er hat mir das in die Hand gegeben und ich habe so etwas vorher auch noch nie gelesen. Ich hatte zwar schon John Irving gelesen und Garb und solche Sachen, die mich auch umgehauen haben und auch ausgehebelt haben, aber das war so ein Buch, so ein so ein Literaturmonster, aber es ist eigentlich ein Jungsbuch, es ist ein Abenteuerbuch, es ist lustig, es ist historisch, es ist sprachgewaltig, es ist sinnlich, es ist dramatisch, man kann es sich als Film vorstellen, also ein irres Buch. Und Nummer eins war das Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, was mich auch komplett ausgehebelt hat, Das achte Leben von Nino Haratischvili. Haben wir hier von Nachbarn hier aus dem Haus geschenkt bekommen, also meine Frau, ein Paperback von 1300 Seiten, und ich bin ja nicht so ein Fan von so ganz dicken Büchern. Ich finde so 800 Seiten und dann, es muss aber gut sein. So, oder Marcel Reich-Ranicki hat ja mal gesagt, es gibt keinen deutschen Autor, der ein Buch über 1000 Seiten schreiben kann, und wenn, dann kann er die nicht füllen. So, und Nino Haratischvili ist ja eine deutsche Autorin mit georgischen Wurzeln. Das achte Leben, also eine Familiensaga, ist ungeheuerlich. Das ist also wirklich ein Buch, wo ich wirklich sage, das gibt's doch gar nicht. Und dann kommt natürlich dieser Effekt dazu, man verbringt ja sehr viele Tage, Wochen mit diesen Menschen aus diesem Buch. Und das ist also ungeheuerlich. Und diese drei Bücher, aber dann fiel mir noch ein, ach, das fand ich ja auch gut und das fand ich auch gut und das hat mir auch gut gefallen.
Ja, ich weiß, das ist eine Qual, sich für mich dann
der
für Chronist, drei entscheiden.
Ja, der Chronist der Winde von Zaffon fand ich toll, oder New Hampshire von John Irving, oder von Mankell gibt es einige Bücher, da fand ich zum Beispiel Die Hunde von Riga fand ich toll, von Mankell.
Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass nicht ein einziger Sachse dabei ist, also Erich Kästner zum Beispiel in Dresden geboren, Karl May in der Nähe von Zwickau geboren, die hättest du jetzt
natürlich
auch nennen können.
Natürlich, Fabian von Kästner ist natürlich ganz großartig, oder als ich ein kleiner Junge war, von Kästner auch. Also Kästner hat viele tolle Bücher geschrieben, und also es ist, oder Bernhard Schlink oder Martin Suter oder so, also es gibt da viele tolle Autoren, wo ich dann das Buch weglege, oder Stadt der Diebe von Daniel, wie heißt er, komm jetzt auf den Namen, Stadt der Diebe, also mit diesen beiden Jungs, so, also da, und ich habe jetzt, dank des Kindles, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte mit dem Lesen so, hatte nicht so viel gelesen, und dann habe ich mir jetzt ein Kindle zugelegt, und seit der Zeit, weil ich ist eigentlich egal, wo ich bin, ich habe immer was zu lesen, ich habe immer und überall Licht.
Du kannst nachlesen. Nachladen.
Genau, nachladen. Und ich habe immer und überall Licht. Ich kann also in der tiefsten Höhle liegen, und ich kann mir die Schrift zu groß und zu klein machen. Wir sind jetzt in dem Alter.
Ja, das ist, wenn du dann so buchbegeistert bist, jetzt ist Buchmesse. Wir sind mittendrin sozusagen, Buchmesse Freitag.
Ja.
Es gibt ein riesen Lesefestival in Leipzig. Also da hat wirklich diese Stadt, stellt da was auf die Beine, was wirklich einzigartig ist. Ja. Es herrscht eine Stimmung bei diesen Lesungen, die ich wirklich so noch nirgendwo anders erlebt habe.
Ja.
Es ist eine sehr, sehr besondere Buchmesse auch. Also ist das was, wo du dann auch Termine machst? Bist du dann da, guckst dich da um, gehst mal zu Lesungen, interessieren dich die Autoren?
Naja, klar, wenn ich da bin, also ich war ja bei Simpsons, war ich ja dann mit dem Verlag da und bin dann rumgelaufen, und das ist wirklich Wahnsinn, das ist irre, und wen man da alles trifft und wer da alles da ist und irgendwelche Weltstars, weißt du, dann triffst du den und den und den, und das ist irre, es ist wirklich toll.
Also, es ist ja so, dass du mit dem Asterix auch auftreten wirst.
Ja, ja.
Wie geht das dann? Was darf man sich da vorstellen? Da kannst du ja auch nicht so richtig vorlesen.
Doch, ich werde vorlesen. Also ich habe eine, ich mache eine Dia-Show, ist jetzt Quatsch, aber es gibt eine Videoleinwand.
Wie früher.
So wie früher. Und ich lese den Leuten tatsächlich das Buch vor.
Mhm.
Aber mit Anmerkungen. Also ich erzähle ein bisschen was über die Geschichte von Uderzo und Goscinny und wie der Asterix entstanden ist, wie die Mundartbände entstanden sind, also durch puren Zufall sozusagen. Es war wirklich ein Typ, der wirklich für seinen Kollegen, der hat einfach die Sprechblasen geweißt und hat da einfach so ein Asterix gemacht für ihn. So.
Die Plattdeutschen erscheinen jetzt auch wieder in so einem Dreierband.
Genau. Und dann sagte der Mensch, das könnte man doch zum Verlag geben, das ist doch total lustig. Und dann sagte der Verlag, das finden wir aber auch komisch, das könnten wir, so ist denn das, das werde ich erzählen. Und ich werde dann eigene, also bestimmte Begriffe erklären oder bestimmte Sachen. Ich habe Prominente mit eingebaut, also zum Beispiel Sebastian Krumbiegel von den Prinzen ist dabei. Der ist der Wirt Krumbiegelix. Es gibt also eine Taverne in Rom, eine gallische Taverne, und der Wirt ist eben Krumbiegelix. So. Der ist dabei, und dann habe ich noch so ein paar andere Leute mit eingebaut und so. Und das erkläre ich. Also es ist sozusagen eine Lesung mit Erläuterungen und so ein bisschen zur Geschichte von Asterix und zur Geschichte, also wie ich das geschrieben habe und Begriffe und so. Also es wird, glaube ich, sehr lustig.
Und Premiere ist in Dresden, also sicheres Terrain.
Ja, das ist sehr schön. Das ist bei der Humorzone, bei dem Humorfestival, was ja der Schubert Olaf und seine Frau, die haben das ja ins Leben gerufen und da freue ich mich sehr drüber.
Und schreibst du dann schon am nächsten Programm, während der Asterix im Rücken ist?
Jein, also ich schreibe lustigerweise gerade.
Weil im Herbst soll es ja was Neues geben, habe ich gelesen.
Nee.
Ja, steht auf deiner Internetseite. Im Herbst neues Programm.
Nein.
Jawohl.
Nee.
Ja.
Nee.
Was? Gelogen?
Das ist gelogen.
Okay, und hab's kein neues Programm. Also kommen jetzt als nächstes Bücher von dir.
Genau, Romane. Also ich schreibe gerade mit einem befreundeten Schriftsteller in Dortmund, schreiben wir an einem Buch, und zwar eine Brieffreundschaft zwischen einem Westler und einem Ostler 1982. Also zu Zeiten des Kalten Krieges. Und die Grundidee des Buches ist die, dass also der versetzungsgefährdete Westlerjunge soll also im Auftrag seiner Lehrerin einen Vortrag über die DDR halten. Beginnt dann also eine Brieffreundschaft mit einem Ostler, mit einem Jungen namens Andreas aus Leipzig. Und wir haben uns eben so reingeteilt, er schreibt ein Kapitel, ich schreibe ein Kapitel. Ne? Und es handelt letztendlich immer davon, klar, vom Alltag des Westlers und vom Alltag des Ostlers und den Briefen, die man sich hin und her schickt. Und bei dem Ostler ist es natürlich auch so, was schreibt er in den Brief und was darf er in den Brief reinschreiben, wozu bekennt er sich nicht. Also er schreibt dann zum Beispiel, dass er Schlagzeuger in einer Band ist und dass sie jetzt Konzerte geben. In Wirklichkeit spielt er Schlagzeug in einer Kirchenband.
Und ist es so. Dann so, dass du dich gut erinnern kannst an diese Zeit? Weil 82 ja, ist ein bisschen her, du hast es schon gesagt, ein paar Tage her. Und es ist ja so, dass sich so wahnsinnig viel entwickelt hat seitdem. Also wenn wir schon allein sehen, wie unsere Kinder, was die alles zur Verfügung haben, was wir nicht hatten, wo es manchmal lustig ist. Neulich hat mir jemand erzählt, der hat einen alten Film gesehen, wo jemand in eine Telefonzelle ging. Und das Kind dann sagte, was ist das, wo geht er da rein? Also es hat sich so wahnsinnig viel getan. Ist es so, dass du dich dann hinterher überprüfen musst, ob das alles noch stimmt,
total,
was du da reingeschrieben hast?
Total. Ich recherchiere auch. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch recherchiert mit DDR-Zeitschriften. Da wusste ich ganz viel nicht mehr. Also die direkten, konkreten Namen. Ne? Also irgendwie FF dabei und Filmspiegel.
Es ist ja auch so wahnsinnig viel verschwunden.
Es ist wahnsinnig viel verschwunden. Aber ich musste mich, als ich dann angefangen habe zu schreiben, musste ich mich fast wie in Trance begeben. Also ich musste dann wirklich wieder zurückgehen. 82, wie hat das gerochen? Was für Musik haben wir da gehört? Neue Deutsche Welle, Shaken Stevens, was war da für Musik? Und ich bin dann wirklich ins Netz und gesagt, was kam denn da raus? Was kam da für eine Platte raus? Und das war natürlich auch immer das Problem. Wir hatten ja keine, wir haben zwar alle Westradio gehört, aber es gab keine Westplatten. Aber trotzdem war NDW. Und zum Beispiel, was ganz wichtig ist, das Buch spielt 1982, da kann ich dann nicht einfach sagen, Sonderzug nach Pankow, weil das kam erst 83 raus. Also das sind so Kleinigkeiten, die ganz wichtig sind, so Kleinscheiß. Ne? Also da achte ich relativ drauf, dass ich einfach nicht über Sachen schreibe, die nicht hinhauen. Ich kann nicht über etwas schreiben von 1982, was 1975 war oder erst 85 kam. Aber ich habe dann wirklich so gesagt, was war denn mein Umfeld, mein soziales Umfeld, was war für mich wichtig? Da ist mir auch eingefallen, obwohl ich gar nicht religiös bin, ich war aber damals in der jungen Gemeinde, dass die junge Gemeinde so ein Auffangbecken für mich war, so emotional, dass in dieser merkwürdigen DDR und dass wir dieses Janusköpfige hatten, also so dieses nach außen hin irgendwie DDR sprechen können und die so eine DDR-Sprache beherrschen können, so eine Agitationssprache und nach innen hin natürlich alle auf die DDR geschissen und Westfernsehen geguckt. So. Und das, darüber habe ich dann nachgedacht und habe mich da wieder so reingefühlt. Und es hat eine gewisse Zeit gebraucht, aber jetzt bin ich wieder drin.
Und dein Sohn ist, also schon gesagt, 14?
Ja.
Wird der das lesen oder liest der jetzt schon manchmal Sachen von denen, die
er liest? Der liest natürlich nicht und hängt an seinem Handy und am iPad und spielt und Instagram und macht und zockt und sowas ganz schrecklich ist. Und ich lege ihm immer wieder Bücher hin und so. Und ich bin ja der Meinung, es gibt für jeden Menschen das richtige Buch. Ich glaube, es gibt unglaublich viele blöde Bücher und schlechte Bücher, aber das ist nicht unbedingt was. Also es gibt für jeden Menschen das richtige Buch. Und wenn man Freunde hat, die einem bis dahin immer nur Kafka oder Marcel Proust in die Hand gegeben hat, aber in Wirklichkeit ist man eher so der Sebastian Fitzek-Typ, dann ist es kein Wunder, dass man nie liest. Und Literatur ist so toll und ich streite mich oft mit Leuten, die sagen, die mich dafür verachten, dass ich Krimis lese. Krimis, das Scheiße. Meine Tante zum Beispiel sagt so, ja, ich habe nicht so viel Lebenszeit, dass ich mein Leben vergeude mit Krimis. Wo ich sage, Krimi ist nicht gleich Krimi. Und es zwischen Hawker Nesser und Sebastian Fitzek, nichts gegen Sebastian Fitzek, aber das sind Welten. Der eine schreibt so, der andere schreibt so. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn Leute Fitzek lieben und das fressen und das fantastisch finden. Der ist ja nicht grundlos ein Weltstar. Meins ist es nicht, aber das ist genauso wie mit Helene Fischer oder mit Mario Barth oder so. Das ist, wenn die Leute drauf stehen, dann stehen sie drauf. Und was meinen Sohn betrifft und Literatur betrifft, versuche ich immer wieder Angebote zu machen, genau wie mit der Musik. Und ich hoffe, beide Eltern lesen viel und gern. Und ich hoffe, er kommt irgendwann mal auf den Trichter. Und er hat die ganzen Rick Riordan Bücher gefressen, ne? Diese Percy Jackson Bücher, die wirklich fantastisch sind. Wirklich, und ich habe sie ihm ja auch alle vorgelesen und die sind großartig. Und da habe ich gesagt, nein, dann bleib doch mal, guck mal, es gibt auch noch das und Artemis Fowl und es gibt noch das. Und so Artemis Fowl habe ich ihm auch vorgelesen, fand er auch super. Er wird schon irgendwann anfangen zu lesen, im Moment noch nicht.
Ich bin sicher, dass vielleicht der sächsische Asterix, wenn du noch einmal den Titel sagen magst,
Sklatschglei,
dass der vielleicht dazu führen würde. Ganz frisch übersetzt von Thomas Nicolai, der heute Gast war in Die Schreibenden. Ganz vielen Dank.
Na, aber Die Schreibenden von Anja Goertz. Die Schreibenden.